Liebe Gemeinde, liebe Glaubensgeschwister, liebe Freunde und Gäste. Ich begrüße euch ganz herzlich an diesem Sommertag hier in Zürich. Es ist mir eine große Ehre und auch eine große Freude, hier bei euch zu sein, um das Brot des Lebens mit euch zu teilen und gemeinsam mit euch über das Wort Gottes nachzudenken. Aber bevor wir uns intensiv mit dem Wort Gottes befassen, möchte ich mich kurz vorstellen, ein paar Worte mehr sagen, als Erich es getan hat, denn die meisten von euch kennen mich nicht und sehen mich vermutlich auch zum ersten Mal. Ich heiße Anderson Rocha, bin 34 Jahre alt, komme ursprünglich aus Brasilien und bin im schönsten Kanton der Schweiz zu Hause, nämlich in Solothurn. Ich bin seit 10 Jahren mit einer Solothurnerin verheiratet. Kein Zufall. Wir haben keine Kinder, aber immerhin 4 wunderschöne Hunde. Und sie sind auch der Grund, warum meine Frau mich heute auch nicht begleitet. Aber sie lässt die Gemeinde Zürich-Krammerstraße ganz herzlich grüßen. Ich bin im Jahr 2008 in die Schweiz gekommen, um der Latino-Gruppe in Basel zu helfen und auch um Deutsch zu lernen, mit der Absicht, im Bereich der Reformationsgeschichte forschen zu können. Ich wurde in Basel äußerst liebevoll aufgenommen, weshalb ich bis heute ein sehr gutes Verhältnis zu Basel pflege. Ich weiß nicht, ob man das so in Zürich so offen sagen darf. Ich bin also ein Theologe, aber kein Prediger. Ich stehe in keinem Arbeitsverhältnis mit der Adventgemeinde. Ich habe mit meinem Theologiestudium in Brasilien, das hat Erich bereits erwähnt, an der Adventistischen Universität von São Paulo angefangen. Den Bachelor habe ich aber in Deutschland an der Theologischen Hochschule Friedensau abgeschlossen. Und mein Masterstudium habe ich dann hierzulande an der Universität Bern mit einem Schwerpunkt in evangelischer Theologie abgeschlossen. Insbesondere habe ich mich mit der Nomologie, also mit der Gesetzestheologie des Zwingli und von Melanchthon befasst. Zurzeit, das hat Erich ebenfalls erwähnt, arbeite ich aber als juristischer Mitarbeiter im Rechtsdienst der Gewerkschaft Unia. Ich habe die erste Phase meines Studiums der Rechtswissenschaft ebenfalls an der Universität Bern verbracht und nach einer Pause werde ich dieses Studium jetzt ab dem Herbstsemester 2022 an der Universität Zürich fortsetzen. Ich habe meinen Arbeitsplatz nicht weit weg von hier, im 2. Stock des Volkshauses und berate unsere Mitglieder in Fragen des Arbeits-, Sozialversicherungs- und Migrationsrechts und vertrete sie auch überall vor Gericht, wo die sogenannte Verbandsvertretung zulässig ist. So, nachdem ich mich bei meiner Vorstellung jetzt mitten in Zürich als quasi Wahlbasler und mutmaßlicher Sozialdemokrat geoutet habe, würde ich sagen, es ist höchste Zeit, das Thema zu ändern und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, nämlich das Wort Gottes. Ich möchte auch vorwegnehmen, dass wir uns heute mit vielen Bibelstellen beschäftigen werden. Trotzdem, das kann ich euch zur Beruhigung schon sagen, habe ich nicht vor, bis Mittag zu sprechen. Ich habe vor mir hier eine große Uhr, die mich ständig daran erinnert. Also keine Sorge, wir kommen alle mehr oder weniger, sagen wir, brasilianisch pünktlich zu Hause an. Aber lasst uns über die Bibel reden. Die Bibel ist auf jeden Fall ein sehr besonderes Buch. Kein Buch wird so oft gelesen auf dieser Welt wie die Bibel. Und die Bibel ist auch das Buch, das am meisten übersetzt wurde. Aber bedauerlicherweise ist die Bibel auch das Buch, das am meisten missverstanden wird. Und wir werden uns heute mit einem ganz wichtigen Buch aus der Heiligen Schrift beschäftigen. Und die wichtige und relevante Bedeutung dieses Buches wird heutzutage oft übersehen und vernachlässigt. Kaum ein biblisches Buch wird von den modernen Theologen so heftig kritisiert wie dieses Buch. Ich habe hier ein kleines Beispiel einer solchen Kritik. Ich zitiere: Das Buch lässt sich kaum sinnvoll gliedern, da es aus vielen lose auseinandergereihten Einzelstücken besteht, bei denen Ordnungsprinzipien oder Gedankenfortschritte heute nicht mehr klar erkennbar sind. Erschwerend kommt hinzu, dass oft auch Gegenpositionen zitiert werden, sodass nicht immer klar ist, was des Autors eigene Meinung ist. Zitat Ende. Und noch ein weiteres Beispiel einer solchen Kritik. Sein Haupttext lässt nahezu alle Bezüge zum klassisch-theologischen Traditionsgut Israels vermissen. Besonders auffällig ist das Fehlen der Tora-Thematik. Schmeichelhaft, nicht wahr? Es gibt einige Theologen, die behaupten, dass dieses Buch eigentlich gar nicht in den Kanon passt, gar nicht in die Bibel passt, weil es einen Inhalt hat, welcher der restlichen Bibel widerspricht. Nun, meine These. Die Ratschläge, die in diesem Buch dargestellt werden, werden nicht richtig verstanden. Und aufgrund dessen sagen die Leute, dass das Buch falsch ist oder einfach ein Widerspruch für die restliche Bibel darstellt. Ihr habt es bereits gehört, wir werden uns heute mit dem Buch Prediger, mit dem Buch Kohelet beschäftigen. Das Buch Prediger oder Kohelet gehört zu den fünf Megillot. Es ist die Festrolle für das Laubhüttenfest, in dem die Freude am Leben und an der Tora als rechter Weisung zum Ausdruck kommen. Lasst uns einige Ratschläge dieses Buches jetzt selbst lesen. Wir schlagen die Bibel auf im Prediger Kapitel 1 und lesen die Verse 17 und 18. Prediger Kapitel 1, Verse 17 und 18. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Und ich richtete mein Herz darauf, die Weisheit zu erkennen und zu erkennen, was Tollheit und Unverstand sei. Und ich habe auch das als ein Haschen nach Wind erkannt. Denn wo viel Weisheit ist, da ist auch viel Enttäuschung. Und wer sein Wissen mehrt, der mehrt auch seinen Schmerz. Es gibt Menschen, die sagen, dass der Autor des Buches sogar abrät, nach Wissen und Weisheit zu suchen, sich darum zu bemühen. Denn das vermehrt einfach die Schmerzen. Wir lesen einen weiteren Ratschlag aus diesem Buch. Gleich in Anschluss, Kapitel 2, Verse 1 bis 3. Ich dachte in meinem Herzen, auf, ich will es mit der Freude versuchen und das Gute genießen. Aber siehe, auch das ist nichtig. Vom Lachen sprach ich, es ist töricht. Und von der Freude, was bringt sie? Ich nahm mir meinem Herzen vor, meinem Leib mit Wein zu verwöhnen, doch so, dass mein Herz in Weisheit die Leitung behielte und mich an die Torheit zu halten, bis ich sähe, was für die Menschenkinder gut zu tun sei in ihren gezählten Lebenstagen unter dem Himmel. Hier spricht der Autor des Buches über die Torheit, dass er das Glück bei der Torheit gesucht hat. Und sogar Probleme mit Alkohol, mit Wein gehabt hat. Aber auch diese Bemühungen waren nichtig. Auch das ist eitel und ein Haschen nach Wind. Wir lesen jetzt noch einen weiteren Ratschlag aus diesem Buch. Prediger Kapitel 7, Verse 15 bis 17. Prediger Kapitel 7, 15 bis 17. 17. Ich lese jetzt aus der Gute Nachricht Bibel. Während meines vergänglichen Lebens voll vergeblicher Mühe habe ich beobachtet. Es gibt Menschen, die nach Gottes Geboten leben und trotzdem elend umkommen. Aber andere, die Unrecht tun und sich um Gott nicht kümmern, die genießen ihr Leben bis ins hohe Alter. Deshalb ist mein Rat: Übertreibe es nicht mit der Rechtschaffenheit und bemühe dich nicht zu sehr um Wissen. Warum willst du dich selbst zugrunde richten? Schlag aber auch nicht über die Stränge und bleibe nicht in der Unwissenheit. Warum willst du vor der Zeit sterben? Wir lassen diese Ratschläge jetzt auf uns wirken und stellen uns die Frage, was rät uns der Autor dieses Buches hier? Dass wir uns nicht zu viel um Wissen und um Rechtschaffenheit, um Gerechtigkeit bemühen sollen. Es scheint so zu sein, ist durchaus eine zulässige Lektüre aus diesen Passagen, dass der Autor uns an dieser Stelle empfiehlt, einfach neutral, gar gleichgültig zu sein. Und viele von uns können uns jetzt die Frage stellen, ist das aber nicht ein Widerspruch? Haben die modernen Theologen vielleicht doch recht, wenn sie sagen, dass dieses Buch einen Widerspruch stellt für die ganze Schrift? Denn Jesus sagte, wir kennen den Text, wir müssen nicht nachschlagen, in Matthäus Kapitel 5, Vers 20, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Was machen wir jetzt mit diesen Ratschlägen aus dem Prediger? Was macht dieses Buch mit solchen Ratschlägen überhaupt in der Bibel? Wie soll das verstanden werden? Der Schlüssel der Interpretation dieses Buches ist der Kontext, in dem er entstanden ist. Zuerst müssen wir verstehen, dass wir hier nicht mit einem normalen westlichen Text zu tun haben. Wir haben hier mit hebräischer Literatur, mit althebräischer Literatur zu tun und nicht mal Prosa, sondern wir haben mit Poesie zu tun. Denn Prediger gehört ja bekanntermaßen zu der Weisheitsliteratur. Deshalb müssen wir versuchen, in eine andere Mentalität hineinzutauchen, um den Autor besser verstehen zu können. Im Allgemeinen kann ich euch ein paar Beispiele geben, wie sehr sich die hebräische Sprache aus dem Alten Testament von unserer Sprache heute unterscheidet. Jetzt ungeachtet dessen, ob wir Deutsch oder Portugiesisch als Muttersprache sprechen. Die hebräische Sprache aus der Bibelzeit kennt praktisch keine abstrakten Konzepte oder Substantive. Ich brauche immer etwas Konkretes, auch wenn ich eine abstrakte Idee zum Ausdruck bringen möchte. Ein berühmtes Beispiel, wenn in unseren Übersetzungen steht, dass Gott geduldig ist, dass er Geduld mit uns hat, dann steht mehrheitlich im hebräischen Text, dass Gott eine lange Nase hat. Er hat einen langen Atem mit uns. Er hat sich im Griff, das war die Vorstellung, jemand mit einer großen Nase hat sich im Griff, hat Geduld. Das Beispiel ist mir geblieben, wahrscheinlich aus eigener Eigenschaft. Ein weiteres Beispiel ist, wenn von Barmherzigkeit oder Mitgefühl in der Bibel die Rede ist. Vor allem in den Psalmen steht oft, dass Gott barmherzig ist, dass er mit uns Mitgefühl hat. Dort steht es buchstäblich, dass Gott eine Gebärmutter hat. Das sind so Beispiele, damit ihr versteht, mit welcher Art von Text wir hier zu tun haben und welche Bemühungen wir machen müssen, um diesen Text auch korrekt erfassen zu können. Zuerst müssen wir überhaupt verstehen, hier jetzt, was Prediger angeht, wer der Autor dieses Buches überhaupt ist. Wenn wir Prediger 1, Vers 1 und Vers 12 lesen, wir lesen jetzt die Texte nicht zusammen aus zeitlichen Gründen, dann steht, dass der Prediger Sohn Davids war König in Jerusalem. Er ist Sohn Davids und König über Israel zu Jerusalem, König über das ganze Reich Israels. Das Buch Prediger wurde wie die Sprüche von Salomo, dem Sohn Davids, dem König in Jerusalem, verfasst. Salomo hat diese Eigenschaften und das Buch vom ersten Könige kann uns das entsprechend auch zeigen. Einige Ausleger nehmen an, dass das Hohelied in den jungen Jahren Salomos entstand und die Sprüche in seinen mittleren Jahren, während das Buch Prediger ein Alterswerk ist. Dazu gehöre ich auch und wir werden das im Laufe unserer Andacht auch feststellen, wieso. In diesem Buch legt der weiseste und zu seiner Zeit auch reichste und mächtigste Mensch davon Rechenschaft ab, was die Weisheit und das menschliche Streben nach Glück und Selbstverwirklichung unter der Sonne, das heißt in diesseitigem Leben, erreichen kann. Das Buch Prediger beschreibt jedenfalls eine sehr besondere Zeit des Lebens des Salomos. Es beschreibt die Zeit, in der Salomo in der offenen Sünde gelebt hat. Das Buch vom 1. Könige sagt ja, dass Salomo gesündigt hat, aber zeigt uns keine Details. Erzählt uns nicht im Detail, was er alles so getan hat in dieser Zeit. Diese Details werden vom Salomo selbst beschrieben im Prediger. Und dies in einer wunderschönen poetischen Sprache. Das Buch wurde am Ende des Lebens von Salomo verfasst und beschreibt, wie sein Leben war, während er weit entfernt vom Gott war. Salomo erzählt uns sehr offen, und dies, wie gesagt, in einer wunderbaren poetischen Sprache, dass er sich in dieser Zeit jahrelang bemüht hat, das Glück zu finden. Sehr menschlich, könnten wir sagen. Und während Salomo weit entfernt von Gott war, hat er alles versucht, alles unternommen, um Selbstbefriedigung, Welt- und Lebensverständnis zu finden. Dies erinnert mich an den Philosophen Aristoteles, der uns allen fast ein Begriff ist. Nach seiner Sicht strebt jeder Mensch nach Glück, ohne wirklich zu wissen, worum es sich eigentlich dabei handelt. Die einen halten es für Lust, Reichtum und Ehre, der Kranke für Gesundheit, der Notleidende vielleicht für Reichtum. Alle seien sich jedoch einig, dass das Glück keiner weiteren Rechtfertigung bedarf. Man sucht das Glück, schlicht um glücklich zu sein. Das ist das höchste Gut. Das ist übrigens eine Frage, die sehr wichtig ist zum Nachdenken, auch für uns. Was ist das Glück? Haben wir bereits darüber nachgedacht? Was bedeutet es, glücklich zu sein? Es ist heutzutage sehr üblich, dass Glück mit unserem Konsumverhalten assoziiert wird. Rousseau hat dieses kapitalistisch unterlegte Glücksverständnis sehr scharf kritisiert. Übrigens, Kapitalismus, eine sehr gute Kapitalismusdefinition lautet wie folgt. Kapitalismus besteht darin, Sachen zu kaufen, die ich nicht brauche, mit Geld, das ich nicht habe, um Menschen zu gefallen, die ich nicht mag. Ungeachtet dessen, was Glück ist oder wie sich Kapitalismus definieren lässt, haben wir bereits darüber nachgedacht, was Glück bedeutet. Wo finden wir das Glück? Salomo hat sich mit dieser Frage sehr intensiv auseinandergesetzt. Nachdem Salomo jahrelang das Glück gesucht hat, ohne es zu finden, und nachdem er sich jahrelang den Vergnügen und den Gefühlen hingegeben hatte, begann Salomo reumütig zu besinnen zum Moment, wo er gefallen ist, und kam auf den Plan der Reinheit und Heiligkeit Gottes zurück. Er wurde durch die Botschaft des göttlichen Gerichts gegen ihn und sein Haus aufgeweckt. Und wir können uns nicht vorenthalten, diese Texte zu lesen. Wir schlagen die Bibel auf im 1. Könige Kapitel 11 und lesen die Verse 9 bis 13. 1. Könige 11, 9 bis 13. Da wurde der Herr zornig über Salomo, weil sein Herz sich abgewandt hatte von dem Herrn, dem Gott Israels, der ihm zweimal erschienen war. Ja, der ihm gerade wegen dieser Sache das Gebot gegeben hatte, dass er nicht anderen Göttern nachwandeln solle. Aber er beachtete nicht, was ihm der Herr geboten hatte. Darum sprach der Herr zu Salomo: Weil dies von dir geschehen ist und du meinen Bund nicht bewahrt hast, noch meine Satzungen, die ich dir geboten habe, so will ich dir gewiss das Königreich entreißen und es deinem Knecht geben. Doch zu deiner Zeit will ich es nicht tun, um deines Vaters David willen. Der Hand deines Sohnes will ich es entreißen. Nur will ich ihm nicht das ganze Reich entreißen. Einen Stamm will ich deinem Sohn geben und meines Knechtes David und um Jerusalems willen, das ich erwählt habe. Salomo ist auf seiner Suche nach Glück sehr weit gegangen. Und er hat viele schlimme Sachen gemacht. Und 1. Könige 11, Verse 5 bis 7 zeigen uns, was Salomo so alles gemacht hat in dieser Zeit. Wir lesen auch diese Texte, wir sind ja schon da. Kapitel 11, 5 bis 7. So lief Salomo der Astarte nach, der Gottheit der Zidonier, und Milkom, dem Gräuel der Ammoniter. Und Salomo tat, was böse war in den Augen des Herrn, und er folgte dem Herrn nicht ganz nach, wie sein Vater David. Auch baute Salomo eine Höhe für den Chemosh, den Gräuel der Moabiter, auf dem Berg, der östlich von Jerusalem liegt, und für den Moloch, den Gräuel der Ammoniter. Er lief der Astarte nach, steht hier. Viele Juden verwendeten den Namen dieser Göttin als ein Synonym für das Wort Schande. Tempelprostitution war in der Tagesordnung. Es war übrigens üblich, dass Israeliten den Namen eines heidnischen Gottes mit den Vokalen des hebräischen Worts für Schande, Boschet, kombinierten. So wurde aus der Göttin der Fruchtbarkeit und des Krieges Astarte, Ashtoreth oder Astoreth. Und sie, Astarte, Ashtoreth, war die Gefährtin des Molochs. Und die rituelle Prostitution wurde als eine ganz wichtige Form der Anbetung betrachtet. Man glaubt, dass dieser Begriff Moloch aus dem phönizischen Malek stammt, der auf eine Art Opfer hinweist, das zur Bestätigung oder zum Freispruch eines Schwurs erbracht wurde. Melech ist das hebräische Wort für König. Und die Kombination von Malek, Melech und Boschet ergibt Moloch, den man als den personifizierten Herrscher von schändlichen Opfern bezeichnen kann. Man buchstabierte dieses Wort auch als Milkom, das haben wir hier im Text gelesen, Milkim, Malik oder eben Moloch. Und dieser Name, Moloch, bezieht sich auf eine Gottheit, der Menschenopfer dargebracht wurden. Man nimmt an, dass Abbilder von Moloch gigantische Metallstatuen eines Mannes mit einem Bullenkopf waren. Und jedes dieser Statuen hatte ein Loch im Leib und möglicherweise ausgestreckte Unterarme, die eine Art Rampe zum Loch bildeten. Und es wurde in der oder um die Statue ein Feuer entzündet und Babys in die Arme der Statue oder in das Loch gelegt. Wenn ein Paar ihr Erstgeborenes opferte, glaubte man, dass Moloch der Familie finanziellen Reichtum und auch künftige Kinder bringen werde. Die Menschen ließen ihre Kinder durch das Feuer gehen. Und obwohl diese Praxis, Kinder als Menschenopfer darzubringen, im Alten Testament selbstverständlich verurteilt wird, wird auch im Alten Testament des Öfteren berichtet, dass Israeliten in Zeiten des Glaubenabfalls ihre Kinder den Moloch gehen ließen. Das lesen wir zum Beispiel in 2. Könige 23, 10 oder auch im Buch Jeremia. Wir lesen diese Passagen jetzt nicht. Und Salomo baute eine Höhe auf dem Berge, der östlich von Jerusalem liegt, das heißt auf dem Ölberg, für Moloch. Er hat vermutlich in seiner Suche nach Glück Kinder seinen Göttern geopfert. Er ließ wahrscheinlich Kinder durchs Feuer gehen. So weit und so tief ist Salomo gegangen. Aber das ist nicht das Ende seiner Geschichte. Bereuend hat er das Buch Prediger geschrieben, um andere Menschen davor zu warnen, nicht den gleichen Fehler zu machen wie er. Während Salomo weit entfernt von Gott war, hat er alles unternommen, alles versucht, um Selbstbefriedigung, Welt und Lebensverständnis zu finden. Er hat Hoffnung und Glück mit seinen menschlichen Kräften gesucht, unabhängig von Gott. Und seine immer wiederkehrende Schlussfolgerung lautet: Es ist alles eitel und haschen nach dem Wind. Es ist alles nichtig, leer, vergänglich, ohne bleibenden Wert. Ohne Gott führt nichts zum Glück. Es ist alles eitel. Salomo unternahm vieles, erforschte vieles, durchdachte vieles. Doch am Ende erkennt er nur die Sinnlosigkeit eines rein diesseitigen Lebens. Und alles kann hier mit diesem Wort eitel zusammengefasst werden. Wir sehen Salomo in diesem Buch immer zwischen zwei Wegen. Er versucht, das Glück durch die Freude und die Torheit zu finden. Und das Resultat ist, es ist alles eitel. Dann versucht er, sein Glück durch die Weisheit zu finden. Und das Resultat lautet erneut, es ist alles eitel und ein Haschen nach dem Wind. Aber was soll das genau heißen? Es ist alles eitel. Habt ihr bereits darüber nachgedacht? Salomo wiederholt diesen Ausdruck 27 Mal in diesem Buch. Aber wie verstehen wir diesen Ausdruck? Das üblicherweise mit eitel, nichtig oder nichts übersetzte Wort heißt im Hebräischen Hevel. Und Hevel bedeutet ein Windhauch oder auch ein Atemzug. Kann aber problemlos als nichts, nichtig, vergänglich übersetzt werden. Es steht gar symbolisch für die Vergänglichkeit. Und es ist auch kein Zufall, dass Salomo genau dieses Wort 27 Mal im Buch Prediger wiederholt. Jetzt komme ich auf das Hebräische wieder zu sprechen. Im Hebräischen existiert eine Redewendung bzw. eine hermeneutische Technik der Interpretation von Worten mit Hilfe von Zahlen, welche Gematrie heißt. Und die Gematrie beruht auf der Tatsache, dass im Hebräischen, zumindest im Althebräischen, keine speziellen Zahlzeichen existieren. Stattdessen werden die Buchstaben selbst verwendet. Daher haben die Buchstaben und auch die Wörter, auch die Begriffe, einen numerischen Wert. Wenn wir den numerischen Wert des Wortes Hevel ausrechnen, dann kommen wir auf die Zahl 27. Und Salomo wiederholt das Wort Hevel 27 Mal in seinem Buch. Das ist kein Zufall. Das kommt nur vor in der hebräischen Literatur, wenn eine sehr wichtige Botschaft mit diesem Begriff verbunden ist. Numerischer Wert 27 Mal wird dieser Begriff im Buch Prediger wiederholt. Das ganze Buch zeigt Salomo mehrmals zwischen zwei Wegen. Er versucht, das Glück zu finden durch die Freude, durch die Torheit. Das Resultat? Hevel, nichts. Dann versucht er durch die Weisheit, durch das Wissen. Und das Resultat ist genau gleich. Und stellt euch vor, Salomo war der intelligenteste Mensch, der je auf dieser Erde gelebt hat. Er war auch unglaublich mächtig und reich. Er konnte materiell betrachtet alles haben, was er wollte. Er hat auch unendliche Erfahrungen gemacht, hat unendliche Möglichkeiten gehabt. Und trotzdem stellen wir bei der Lektüre des Predigers fest, wie dieser Mensch und wie der Mensch im Allgemeinen schwach ist. Viele Leute erleben heute genau die gleiche Situation. Sie haben alles, was man braucht oder sich wünschen kann. Sie sind intelligent, sehen gut aus, haben Einfluss und trotzdem sind sie unglücklich. Weshalb? Warum ist das so? Was fehlt diesen Menschen? Das Buch Prediger ist viel mehr als ein Bericht von jemand, der an Depressionen leidet. Wie die Poesie in unseren Sprachen muss die hebräische Poesie interpretiert werden. Und normalerweise kommt der wichtige Teil einer Poesie am Ende des Textes. So ist es zumindest in Portugiesisch und Spanisch. Im Deutsch mehrheitlich ist es auch so. Bei der hebräischen Poesie ist es allerdings nicht unbedingt so. Dieser Teil kann in der Mitte des Buches oder sogar am Anfang des Buches vorkommen. Man muss aufpassen, um diesen Höhepunkt nicht zu verpassen. Und im Kern dieses Buches, und das ist dann wahrscheinlich auch der Grund, warum dieses Buch mich so sehr fasziniert, geht es darum zu zeigen, was der Mensch eigentlich braucht, um echt glücklich zu werden. Das Buch Prediger zeigt dem Leser, was ihm fehlt und wodurch er dieses Glück finden kann. Während seiner Suche nach dem Glück, mal durch die Torheit, mal durch die Weisheit, hat Salomo in seiner Poesie immer wieder einen Moment der Weisheit gehabt. Ein luzides Intervall nenne ich. Und dies lässt sich in den Kapiteln 3, 7 und 11 feststellen bzw. beobachten. Und den Kern dieses Buches finden wir im Prediger Kapitel 3, Vers 11. Und ich lade euch ein, diesen Text gemeinsam mit mir zu lesen. Prediger Kapitel 3, Vers 11. Nachdem er seine Ausführungen über die Zeit macht, dann kommt er zu dieser Schlussfolgerung, die wir jetzt gemeinsam lesen. Er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Nur, dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende ergründen kann. Salomo sagt, dass Gott die Ewigkeit ins Herz des Menschen gelegt hat. Was bedeutet das? Andere Übersetzungen sprechen übrigens von Zeiträumen, Universum. Die Zürcher Bibel spricht von ferner Zeit. Aber die beste Übersetzung ist schon Ewigkeit oder Unendlichkeit. Aber was bedeutet das? Gott hat die Ewigkeit ins Herzen des Menschen gelegt. Das hebräische Wort für Ewigkeit ist Olam. Und die beste Übersetzung ist, wie gesagt, Ewigkeit, Unendlichkeit, unendlich, grenzenlos. Gott hat also, das ist die These des Predigers, die Unendlichkeit, einen unendlichen Raum, einen unendlichen Platz, einen ewigen Platz ins Herzen des Menschen gelegt. Und das Wort hierfür legen ist Nathan, welches auf eine Gabe hinweist, die Gott uns geschenkt hat. Wir können nichts dafür. Er hat in unsere Herzen die Ewigkeit gelegt. Einen ewigen, einen unendlichen Raum. Durch diesen Text zeigt uns Salomo, dass alle Menschen auf dieser Erde einen Wunsch gemeinsam haben. Nämlich glücklich zu werden. Und dieses Gefühl, dieses Bedürfnis ist im Herz aller Menschen, weil er von Gott höchstpersönlich dorthin gelegt wurde. Ein praktisches Beispiel, um dieses Konzept vielleicht etwas besser nachvollziehen zu können. Wenn jemand ein neues Zuhause hat, dann möchte er, dass dieses Zuhause ein Stück des Himmels auf der Erde wird. Man sucht nach den schönsten Farben, man kauft sich die schönsten Blumen, man versucht so viel wie möglich eine gute Atmosphäre hinzubekommen, um ein positives Gefühl zu erzeugen, um dadurch sozusagen sich glücklich zu fühlen, glücklich zu werden. Und genau dieses Gefühl, genau dieses Bedürfnis, das alle Menschen haben, wurde von Gott in unsere Herzen gelegt. Nun frage ich aber euch, wie viel Eigentum, oder werden wir noch konkreter, wie viele Häuser, ob es Einfamilienhäuser oder Mehrfamilienhäuser, das überlasse ich eurer Imagination, aber wie viele Immobilien benötige ich, um einen unendlichen Platz, einen unendlichen Raum zu füllen? 20, 30, 400. Egal wie viele Immobilien ich habe, wie viel Vermögen, wie viel Besitz, wenn ich das in einen unendlichen Raum reinwerfe, dann reduziert sich das zu absolut gar nichts. Und jetzt habt ihr verstanden, was Salomo damit meint, wenn er sagt, es ist alles eitel und ein Haschen nach dem Wind. Wie viel Geld benötige ich? Wie viel Einfluss? Wie viel Ruhm benötige ich, um meinen unendlichen Raum in meinem Herzen zu füllen? Egal, wie sehr ich mich bemühe, egal, wie sehr ich nach Wissen anstrebe, egal, wie sehr ich feiern gehe, egal, wie sehr ich Geld mache, das Endergebnis ist immer das Gleiche. Es reduziert all diese Bemühungen, all dieser Besitz, das Menschen beeindruckt, reduziert sich zu absolut gar nichts, wenn ich das in einen unendlichen Raum zu legen versuche. Das ist das, was der Prediger euch zu sagen versucht. Er hat diese Erfahrungen gemacht. Er hat das Glück zuerst bei der Torheit gesucht. Er hat Frauen, er hat Geld, er hat Besitz, er hat alles Mögliche gehabt, was man sich vorstellen kann. Und trotzdem, all das wurde in seinem Herzen zu absolut gar nichts. Dann hat er bei der Weisheit versucht, er hat nach Wissen angestrebt, hat möglicherweise Wissenschaften studiert, Sprachen gelernt, gereist durch die alte Welt. Und all dieses Wissen, all dieses erworbene Wissen wurde am Ende des Tages zu absolut gar nichts. Weil diese endlichen Sachen, diese vergänglichen Sachen, sind nicht geeignet, einen unendlichen Raum in unserem Herzen zu füllen. Es ist gleichgültig, wie viel Geld oder Eigentum ich habe. Es reicht einfach nicht, um einen unendlichen Raum zu füllen. Dieser unendliche Raum in unserem Herzen gibt uns den gleichen Wunsch, das gleiche Gefühl, das gleiche Bedürfnis, das Salomo gehabt hat. Der Wunsch, glücklich zu sein. Und ich kann euch jetzt anhand der Erkenntnisse, die wir gewinnen aus der Lektüre des Predigers, Folgendes sagen. Nur jemand, oder etwas, aber nur jemand, der unendlich ist, der ewig ist, kann diesen unendlichen Raum füllen. Nämlich Gott. Nur Gott als Ewiger, als Unendlicher, ist geeignet, einen unendlichen Raum in unserem Herz zu füllen. Salomo sagt uns also Folgendes. Es gibt einen Platz in unserem Herzen, den nur Gott füllen kann. Ist das nicht schön? Es gibt einen Platz in unserem Herzen, den nur Gott füllen kann. Wisst ihr, wenn die Leute sagen, ich fühle eine Leere in meinem Herzen. Ich habe Sehnsucht nach etwas, was ich nicht definieren kann. Ich habe zwar alles, was ich brauche, allerdings fühle ich mich leer. Ihr habt sicher schon solche Äußerungen gehört. Vielleicht sogar selber ausgesprochen. Das ist genau die Situation, die Salomo im Buch Prediger beschreibt. Was fehlt? Gott fehlt. Die größte Frage dieses Buches lautet, wer kann glücklich sein ohne Gott? Die einzige Lösung für dieses Problem ist nicht in der menschlichen Dimension zu finden. Wahrscheinlich die Lösung des größten menschlichen Problems lässt sich auf menschlicher Ebene nicht lösen. Aber die Lösung wird uns hier präsentiert. Der Ewige, der Unendliche, er kann den unendlichen Raum in unserem Herzen füllen. Nun möchte ich kurz zurück zum Ratschlag vom Prediger Kapitel 7, Verse 15 und 17 zurückkehren. Dieser Ratschlag, den wir gelesen haben, der die Lektüre erlaubt, dass Salomo uns empfiehlt, neutral, vielleicht sogar gleichgültig zu sein, ist richtig. Er ist richtig, weil dieser Ratschlag die Weisheit auf der menschlichen Ebene darstellt. Menschlich gesehen, ohne Gott, menschlich gesehen gibt es keinen besseren Weg als diesen hier. Andere Menschen auf anderen Wegen sind übrigens genau zur selben Schlussfolgerung gekommen. Ein bekannter Name ist der existenzialistische Philosoph Albert Camus, der Vater des Absurdismus. Und der hat auch festgestellt, es macht alles keinen Sinn, machen wir halt das Beste draus. Auf menschlicher Ebene ist das tatsächlich ein ausgezeichneter Ratschlag. Aber wie gesagt, wir haben Zugang zu einer anderen Möglichkeit, zu einer anderen Ebene. Und das finden wir auch hier in diesem poetischen Text. Vers 18. Wir lesen das gemeinsam. Es ist am besten, du hältst das eine fest und lässt auch das andere nicht aus der Hand. Denn wer Gott fürchtet, der entgeht dem allen. Das Wörtchen für den hier ist das hebräische Wort hi. Und die wird besser übersetzt als aber oder für wahr. Also es wird etwas Neues, eine dritte Perspektive eingeführt. Also, aber wer Gott fürchtet, der entgeht dem allem. Wenn wir Gott fürchten, dann sind wir dieser Schlussfolgerung nicht unterworfen. Und das ist die Hauptbotschaft dieses Buches. Ohne die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, ohne Erlösung, ohne die Erlösung vom Tod, von der Vergänglichkeit, ohne die Hoffnung auf die Ewigkeit, ohne die Hoffnung des Himmels und der unvergänglichen Herrlichkeit, oder neutestamentlich gesagt, ohne die Errettung, die uns Gott in Christus gegeben hat, ist das Leben des Menschen nichtig und leer. Man kann schlicht nicht glücklich sein ohne Gott. Das ist die Schlussfolgerung des Predigers. Es ist unmöglich. Salomo hat es durch seine Erfahrungen festgestellt. Und jetzt zeigt er uns, dass es weder gestern noch heute noch morgen eine Möglichkeit gibt oder geben wird, ohne Gott vollkommen glücklich zu sein. Die Theorie des ewigen Raums aus der hebräischen Poesie bestätigt sich auch bei Menschen, die sich nicht für Christen erklären. Weil diese Menschen versuchen dann nach anderen Alternativen zu suchen, reden über das Universum, suchen das Horoskop. Diese Sehnsucht, dieses Bedürfnis nach dem Ewigen ist in unserem Herzen. Und Salomo präsentiert uns die Lösung. Ohne Gott ist nicht möglich, glücklich zu sein. Aber Achtung, wenn Gott seinen Raum bekommt, seinen ewigen Raum in unserem Herzen bekommt, dann finden die anderen Sachen wie Geld, Eigentum, Essen, Trinken, Einfluss, alles in den richtigen Ort. Nichts von dem ist verwerflich. Aber das alles kann nicht glücklich machen. Aber wenn Gott seinen Raum eingenommen hat, dann können diese Sachen jeweils den Platz einnehmen, der für sie bestimmt ist. Aber ohne Gott, es ist alles eitel und ein Haschen nach dem Wind. Liebe Gemeinde, Gott ist das Geheimrezept des Glückes. Und wir kennen es. Wir können es tagtäglich erleben. Und wir sollten es auch weitererzählen. Und am Ende des Buches, und damit schließe ich auch die Predigt, wendet sich der Autor des Buches an uns. Und wir werden das nachlesen im Prediger Kapitel 12. Prediger 12, Verse 1 und 2. Und gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Ehe die Sonne und das Licht, der Mond und die Sterne sich verfinstern und die Wolken nach dem Regen wiederkehren. Meine Lieben, im Prediger 12 geht es um viel mehr als um das Altwerden. Es handelt sich hier um eine prophetische, um eine eschatologische Botschaft. Im Vers 1 lesen wir über die bösen Tage. Buchstäblich steht hier im Hebräischen die Tage des Bösen. Und der bestimmte Artikel hier in diesem Vers zeigt uns ganz klar, dass Salomo einen bestimmten Zeit in der Geschichte, eine bestimmte Zeit in der Menschengeschichte im Kopf hat. Der Sprachgebrauch des ganzen Kapitel 12 ist typisch prophetisch, typisch eschatologisch. Es geht hier also um prophetische Sprache in der Poesie. Ein kleines Beispiel, wir werden Kapitel 12 jetzt nicht die komplette Exegese machen. Aber ein kleines Beispiel. Das Verfinstern der Sonne, des Lichts, des Mondes und der Sterne. Die kleinen Propheten verwenden fast alle dieses Bild, wenn sie von der Wiederkunft Jesu sprechen. In der prophetischen Predigt Jesu und auch in der Offenbarung können wir dieses Bild mehr oder weniger in derselben Reihenfolge auch tatsächlich immer wieder finden. Es gibt auch noch andere Hinweise, die ich hier aus zeitlichen Gründen nicht aufführen werde. Aber wenn wir Prediger 12,1 lesen, er ruft uns jetzt, denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend. Das Wort denken hat hier übrigens den Sinn von einer Entscheidung treffen. Triff eine Entscheidung in deiner Jugend. Jetzt, warte nicht lange, wie ich es getan habe. Triff eine Entscheidung für deinen Schöpfer. Wir sollen uns für Gott entscheiden, appelliert Salomo an uns, um ein Leben voller Glück genießen zu können. Und das, liebe Gemeinde, ist der Sinn des Lebens. Wir wurden geschaffen, um glücklich zu sein. Glücklich mit Gott an unserer Seite. Wir müssen nun nur die richtige Entscheidung treffen. Stellt euch vor, wie wäre die Geschichte vom Salomo verlaufen, wenn er sein Leben mit Gott an seiner Seite gelebt hätte? Und wie sieht es bei uns aus? Womit versuchen wir, unsere innere Leere zu füllen? Womit versuchen wir, den ewigen Raum in unserem Herzen zu füllen? Er gibt unser Leben Sinn. Wo suchen wir das Glück? Es gibt es, aber nur bei Gott. Lass uns unser Herz Gott schenken und lass uns das wahre Glück finden. Gott segne uns, das ist mein Gebet in Jesu Namen.